das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Seine Vorgänger haben es schon oft getan. Nach den Terroranschlägen vom 11. September zum Beispiel. Oder nach Naturkatastrophen. Doch das hat es in den USA noch nie gegeben. Dass ein Präsident den nationalen Notstand ausruft, weil er seinen Willen politisch nicht durchsetzen kann. Donald Trump machte nun heute seine Drohung wahr und proklamierte den Notstand, um sich so am Kongress vorbei die notwendigen Milliarden zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu beschaffen. Die nationale Sicherheit sei bedroht, so seine Begründung. Ein riskantes Manöver, denn nun sehen nicht nur Trumps politische Gegner die amerikanische Demokratie in Not. Jan-Philipp Burgert.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Es ist selbst für Donald Trump ein außergewöhnlicher Auftritt. Im Rosengarten des Weißen Hauses kündigt der Präsident an, wegen der Situation an der Grenze zu Mexiko den nationalen Notstand zu erklären. Die humanitäre Lage dort erfordere dies. Außerdem müsse er als Präsident die nationale Sicherheit garantieren. Was wir tun wollen, ist einfach. Es ist gar nicht kompliziert. Wir wollen stoppen, dass Drogen in unser Land kommen. Wir wollen verhindern, dass Kriminelle und Gangs in unser Land kommen. Keiner hat den Job an der Grenze so gemacht wie wir. Um seine Argumentation zu untermauern, hat Trump die Mütter von Amerikanern eingeladen, die von illegalen Einwanderern getötet wurden. Sabine Durden sagt, Trump gebe ihrem toten Sohn Dominic eine Stimme und die Mauer ihrem Leben einen neuen Sinn. Ich habe gesehen, was an der Grenze passiert. Der Typ, der meinen Sohn getötet hat, kam einfach hierher. Die meisten von denen halten sich nicht an die Gesetze. Und selbst wenn sie es tun, sollten sie legal ins Land kommen. Ich brauchte auch 6 Jahre, um US-Bürgerin zu werden. Das ist alles, was wir fordern. Trump hatte vom Kongress fast 6 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung gefordert. Im neuen Haushalt sind jedoch nur knapp 1,4 Milliarden dafür vorgesehen. Mithilfe der Notstandserklärung kann Trump den Kongress umgehen und Geld aus den Etats anderer Ministerien abziehen. Die Opposition hält das für Machtmissbrauch und will klagen. Und selbst manche Trump eher wohlgesonnene politische Beobachter sehen diesen Schritt kritisch. Der Jurist John Decker berichtet für den Radiosender Fox News aus dem Weißen Haus. Aus meiner Sicht begeht Trump ein Foulspiel an der amerikanischen Verfassung. Nach Artikel 1 Absatz 8 hat der Kongress das Budgetrecht und nicht der Präsident. Was Trump hier beabsichtigt, erscheint mir als Verletzung der Verfassung. Präsident Trump selbst rechnet bereits damit, dass die Demokraten seine Notstandserklärung juristisch anfechten. Wir werden verklagt werden und sie werden uns vor dem US-Berufungsgericht verklagen, obwohl es da gar nicht hingehört. Wahrscheinlich wird man gegen uns entscheiden. Und dann werden wir vor dem obersten Gerichtshof landen und da werden wir hoffentlich fair behandelt und gewinnen. Trump rechnet sich Chancen aus, dass der Supreme Court zu seinen Gunsten entscheidet, weil 5 der 9 Richter als konservativ gelten.
Auch wenn Donald Trump persönlich nicht nach München kommt, so sind er und seine Politik doch bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz allgegenwärtig. Es sind unsichere Zeiten. Und je weniger die Europäer auf die transatlantischen Beziehungen bauen können, je mehr die Welt in Unordnung ist durch die zunehmende Konfrontation des Westens mit Russland und nationale Alleingänge wie dem Brexit, desto mehr komme es jetzt auf Europa an. Das war die eindringliche Botschaft, die einer auch ganz demonstrativ zur Schau trug. Yannick Penz berichtet.
In einem Raum voller dunkler Anzüge fällt Wolfgang Ischinger heute besonders auf. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt, die Zukunft Europas liegt ihm besonders am Herzen. Und weil er diese Zukunft bedroht sieht, redet er den angereisten Staats- und Regierungschefs kräftig ins Gewissen. Ich persönlich bin sehr besorgt. Viele von euch scheinen hierher zu kommen, nicht um miteinander zu reden, sondern um übereinander zu reden. Dabei prägen Unsicherheiten, Instabilität und Misstrauen unsere globale internationale Ordnung. Europa müsse deshalb wieder für sich selbst handeln und vor allem wieder für sich selbst sprechen. Mit dem britischen Verteidigungsminister zum Beispiel über die Folgen des Brexits. mit der russischen Delegation über den Abrüstungsvertrag INF oder mit den US-Vertretern über ihr Bekenntnis zu den europäischen Partnern und der Zusammenarbeit in der NATO. Wir sehen, dass viele Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, nun unter Druck stehen. Dabei haben uns diese Institutionen immer gute Dienste geleistet. Ähnlich sehen das auch die deutschen Regierungsvertreter. Vor einem gemeinsamen Abendessen stellt sich Außenminister Maas demonstrativ an die Seite seines französischen Kollegen. Gemeinsam betonen sie die Wichtigkeit des Multilateralismus, wollen mehr statt weniger internationale Zusammenarbeit. Wie das in der Praxis aussehen soll, macht die deutsche Verteidigungsministerin deutlich.
Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen, gerade wir Deutschen. Wir halten am 2%-Ziel fest, so wie die Bundesregierung es der NATO zugesichert hat und wie es in unserem Koalitionsvertrag vereinbart ist.
Die Bundesregierung will also mehr ins Militär investieren. Aber Sicherheit in unsicheren Zeiten, die gäbe es für Deutschland nur gemeinsam mit den Partnern in Europa.
Und in München begrüße ich Bundesaußenminister Heiko Maas. Guten Abend, Herr Maas.
Hallo, Frau Atterlei aus München.
Ziemlich kaputt sei das System internationaler Zusammenarbeit, sagt der Chef der Sicherheitskonferenz Ischinger. Wie kaputt ist es aus Ihrer Sicht?
Naja, ich würde nicht sagen, dass alles kaputt ist, aber es sind doch Dinge, die sich im Moment sehr stark verändern und in vielen Bereichen nicht zum Besseren. Hier geht es darum, wie geht es mit dem transatlantischen Verhältnis weiter, also unserem Verhältnis insbesondere mit den Vereinigten Staaten. Wie geht es in den internationalen Organisationen weiter? Und vor allen Dingen, wie stellen sich die Europäer in dieser Welt auf, die nicht mehr bipolar ist, auch nicht mehr tripolar, sondern eher schon multipolar? Und es ist auch notwendig, sich neu auszurichten, weil sich in den letzten Jahren um uns herum zu viel verändert hat.
Sie haben angekündigt, dafür zu werben, dass wir unseren Einsatz für die internationale Ordnung verdoppeln. Was meinen Sie mit verdoppeln? Finanziell eine Verdoppelung des Weltetats?
Na, ich glaube, wir müssen uns deutlich mehr engagieren, und zwar in allen Beziehungen. Vor allen Dingen wir in Europa. Wenn wir unsere Werte und unsere Interessen sowohl im Verhältnis zu den USA, zu Russland und zu China weiterhin durchsetzen wollen, dann müssen wir das als Europäer geschlossen tun. Sonst werden wir zerrieben und fragmentiert in einer neuen Situation, in der die Großmächte miteinander konkurrieren. Und da wird es darum gehen, dass wir in Europa eine Perspektive haben und auch Prioritäten haben, wie wir uns in der Welt positionieren. Und das muss mehr werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und dazu muss jeder mehr Beiträge leisten, und zwar in allen Beziehungen.
Sie sagen, Sie wollen also mehr Zusammenarbeit, internationale Kooperation. Bis jetzt sieht es eher nach binational aus, Frankreich und Deutschland. Wie wollen Sie die anderen und vor allem wen denn mit reinholen?
Nee, es ist tatsächlich so, dass es im Moment eine Krise der internationalen Organisation und auch des Multilateralismus gibt. Es wird aus Verträgen ausgestiegen. Auch die Vereinigten Staaten tun dies, etwa aus dem Klimaschutzabkommen oder aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran. Und deshalb werben wir dafür, dass in einer Welt, in der die Herausforderungen alle grenzenlos sind, also die Globalisierung, die Digitalisierung, die Migration, der Klimawandel, das sind alles Herausforderungen, die keine nationalen Grenzen mehr kennen. Und deshalb kann man da auch keine nationalen Lösungen für haben, sondern man braucht internationale Lösungen.
Aber wie sollen die aussehen, Herr Maas?
Die Arbeit internationaler Organisationen. Naja, wir müssen in den internationalen Organisationen uns zusammenraufen und die unterschiedlichen Interessen zusammenbringen. Und das geht nicht, wenn man internationale Abkommen verlässt oder wenn man sich auch nicht mehr aufeinander verlassen kann, dass das, was wir an Regeln hatten und an Verlässlichkeit in der internationalen Politik unter den Tisch fällt, dann werden wir kein einziges Problem lösen, und darüber müssen wir lösen. Und wir haben als Deutsche, aber auch als Europäer angeboten, dass wir dafür zur Verfügung stehen. Das ist ein Angebot, das muss aber auch angenommen werden von anderen.
Beim Streit um den INF-Abrüstungsvertrag, da sieht man, wie schwierig es ist. Jeder schiebt dem anderen die Schuld zu, also die Russen den Amerikanern, die den Russen. Sie wollen mehr Dialog, aber wie soll der konkret aussehen?
Naja, wir müssen den Dialog erstmal wieder auf die Tagesordnung setzen. Wir haben über das Thema Abrüstung oder internationale Rüstungskontrollarchitektur in den letzten Jahren, ja fast in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht mehr geredet. Und es geht auch nicht nur um Russland und die USA, sondern wir müssen bei den Themen mittlerweile viel globaler denken. Mindestens die Chinesen gehören damit an den Tisch. Und wir müssen dafür sorgen, dass das, was der technologische Fortschritt in den letzten Jahren gebracht hat, also autonome Waffensysteme, Cyberwaffen, Hyperschallwaffen, für all das gibt es überhaupt kein ausreichendes internationales Reglement. Also wir müssen mit mehr Staaten darüber reden und wir müssen vor allen Dingen über neue Waffenarten sprechen, die in der Vergangenheit nicht der Gegenstand von internationalen Abkommen gewesen sind. Und das werden wir hier tun und es wird auch im März bereits in Berlin dazu eine erste internationale Konferenz stattfinden, zu der wir eingeladen haben.
Sagt Außenminister Maas in München. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Das Interview habe ich am Abend geführt. In Spanien steht die sozialistische Minderheitsregierung vor dem Aus. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Ministerpräsident Sanchez kündigte an, dass am 28. April das Parlament neu gewählt werden soll. Spanien müsse vorankommen, sagte der Sozialist in Madrid. Er hatte die Regierung erst vor 8 Monaten übernommen. Seine politische Zukunft hatte er von der Entscheidung über einen neuen Haushaltsplan abhängig gemacht. Doch 2 katalanische Parteien entzogen Sanchez die Unterstützung. Hintergrund ist der Streit über die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens. In Russland und Afghanistan ist heute an den Abzug der sowjetischen Armee aus Afghanistan im Februar 1989 erinnert worden. Präsident Putin sagte, der 15. Februar sei für das ganze Land ein unvergessliches Datum. Heute vor 30 Jahren verließen die letzten der geschlagenen sowjetischen Truppen Afghanistan. Sie waren 1979 dorthin geschickt worden, um die kommunistische Regierung gegen Aufständische zu unterstützen. 14.000 sowjetische Soldaten starben. In Berlin hat ein Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben große Teile des Nahverkehrs lahmgelegt. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen blieben in den Depots. Nicht betroffen von dem Arbeitskampf waren die S-Bahnen. Nach gut 8 Stunden endete der Warnstreik am Mittag. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern unter anderem eine Arbeitszeitverkürzung auf 36,5 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Mit einer Gedenkfeier in Gelsenkirchen hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 Abschied genommen von seinem langjährigen Manager Rudi Assauer. Er war am 6. Februar im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Trauerfeier wurde live ins Stadion des FC Schalke übertragen. Dort kamen etwa 2000 Fans zusammen, um Assauer die letzte Ehre zu erweisen.
Bleibt der Blick aufs Wetter mit der Aussicht auf ein frühlingshaftes Wochenende, Carsten Schwanke.
In der Tat, es wird genauso sonnig und frühlingshaft weitergehen, wie wir es heute erlebt haben. Wobei, ich muss mich leicht korrigieren, genauso wolkenlos, wie wir es heute hatten. Und wie man es hier auf dem Satellitenbild von heute Mittag sieht, wird es nicht ganz. Wir müssen also auf die kleinen Schönheitsfehler achten. Und die gibt es hier und da, aber die sind wirklich nur klein. So kann es zum Beispiel am Oberrhein, am Bodensee oder an der Donau nachts und vormittags Nebelfelder geben. Und im Norden ziehen in den nächsten Tagen immer wieder ein paar lockere Wolkenfelder durch. Das war es aber auch schon. Heute Nacht passiert auf jeden Fall erstmal nichts. Es bleibt sternklar. Und in der zweiten Nachthälfte bilden sich dann die angesprochenen Nebelfelder, zum Teil auch in Niederbayern an der Donau. Die Temperaturen liegen in der Südhälfte meistens im leicht frostigen Bereich. Im Norden ist es überwiegend frostfrei. Die mildesten Nachttemperaturen übrigens wird man auf den Mittelgebirgsgipfeln, wie zum Beispiel auf dem Schauinsland im Schwarzwald, erleben. 1200 Meter hoch, plus 9 Grad. Heute Nacht dort die Tiefsttemperatur. Morgen Vormittag starten wir dann wieder oft mit viel Sonnenschein bei einem wolkenlosen Himmel. Die Nebelfelder, die sich nachts gebildet haben, die werden sich langsam, meistens bis zur Mittagszeit, auflösen. Und dann geht es sonnig durch den Tag. Am Nachmittag kommen dann allerdings ein paar harmlose Schleierwolken hier im Nordwesten an. Die Temperaturen erreichen verbreitet 13 bis 18 Grad. Noch etwas wärmer, bis zu 19 Grad, könnte es rund um Dresden werden. Noch etwas kühler bleibt es zum Beispiel rund um Passau mit 10 Grad, am Bodensee mit 9 Grad oder an den Küsten mit 8 bis 12 Grad. Der Wind weht dazu aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Der Vorfrühling geht weiter. Dazu am Sonntag die wärmste Region Nordrhein-Westfalen. Hier sind 18 bis 19 Grad möglich und Ganz wichtig, im Nordosten Deutschlands wird es am Sonntagvormittag und Mittag zum Teil noch bewölkt sein. Erst am Nachmittag kommt dort die Sonne heraus. Am Montag dann wieder überall sehr viel Sonnenschein, kaum Nebel, kaum Wolken. Die Temperaturen 14 bis 17 Grad. Erst ab Dienstag wird sich das Wetter ändern und es wird bewölkter.
Dankeschön, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit einem Tatort mit den Berliner Kommissaren. Und um 1 Uhr meldet sich noch einmal die Kollegen der Tagesschau. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, einen schönen Abend.